Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit herzlich willkommen, Folge 238. Und wer denkt, es ginge um nichts mehr, es geht immerhin noch um uns.
Ja.
Hallo.
Ja.
Hallo alle und der Mann mit dem hysterischen Lachen. Das ist Jan. Hallo Jan.
Ja, es ist nicht das erste Mal, dass es vor allem um uns geht in diesem Herzensprojekt. Aber im Titel der Folge zu bleiben, verdammte Scheiße noch eins, Transfer-Tourette haben wir sie genannt. Wir wollen gleich auch darauf eingehen, warum. Aber wir können jetzt erstmal konstatieren, ganz grundsätzlich, beim Worum-Podcast vielleicht nicht, aber in der Werder-Bubble schon eher Spannungsabfall, oder?
Ja gut, okay, aber diesen Spannungsabfall, sage ich dir ganz ehrlich, spüre ich körperlich auch.
Ja.
Ja? Mhm. Und werfe ihn mir auch, also ich habe Verständnis für mich selbst, was das angeht.
Ja, es
ist so ein bisschen, wie wenn man seit langer Zeit mal wieder Fußball gespielt hat und sich dann hinsetzt, um ein Bier zu trinken und dann fängt man erst an zu schwitzen.
Verstehst du?
So ungefähr fühle ich mich. Es ist so ein bisschen Nachschwitzen und Transfer-Tourette, ich sag mal antizyklisch motzen.
Ja.
Denn das haben wir uns überlegt, eigentlich ist das zentrale Gefühl noch der Europatraum geplatzt.
Ja.
Ja.
Aber, ja, ja, genau, genau. Aber wir haben heute auch schon Mittwoch. Und da so langsam wird der Übergang wird deutlich und erkennbar. Und der Übergang ist in diesem Falle dann ja eben auch wirklich diese mehr oder weniger nervigen und mir persönlich auch angstmachenden diversen Zeitungsmeldungen darüber, wie es denn nun nicht nur mit Werder Bremen als Ganzem, sondern eben auch mit dieser Mannschaft weitergeht mit Blick auf die neue Saison. Würde ich gerne heute nochmal mit dir drüber reden. Mhm. Aber Transfer-Tourette passt trotzdem sehr gut, denn es gab die eine oder andere Meldung, in der ich, auch wenn ich alleine war, doch unangenehm laut geworden bin.
Ich merke schon, diese Empörungsintervalle, die werden immer kürzer. Ja. Ja? Das ist wie in der Gesellschaft allgemein. Ja? Ja. Europa nicht geklappt, wer persönlich beleidigt. Ja. Dann liest das schnell nach, aber zum Glück kam ja neue Gründe,
sich immer wieder
aufzuregen. Ja, ey, wir tun jetzt so cool, es ist Mittwoch und am Samstagnachmittag haben wir ja ein großartiges Fußballspiel gesehen. Du auch live im Stadion, da möchte ich gleich nochmal alle Gefühle abklopfen aus deinem Körper, nochmal alles rauskneten, was da noch, abgespeichert hast, richtig. Ansonsten muss man ja sagen, auch wenn wir uns gerne über alles und wie wir finden auch immer zu Recht aufregen, dass wir jetzt Europa verpasst haben, sag ich mal, das ist jetzt kein Grund, eine 3-Monats-Wut draus zu konstruieren.
Ja, und da hast du total recht. Und in dem Zusammenhang auch wirklich es ist immer eine Frage des Wies und deswegen hätte ich dich jetzt auch wirklich als allererstes fragen wollen. Wie hat sich's für dich denn direkt nach dem Spiel angefühlt? Also auch unter dem Eindruck dieser Leistung, die ja wirklich, wirklich gut war.
Okay, beantworte ich dir sofort fair. Ja. Du hast als erstes gefragt, aber du kommst nicht drum rum, auch noch über die Gefühle zu sprechen, weil das muss ja wahnsinnig geil gewesen sein in Bremen, der komplette Tag.
Da ist dein Eindruck ein perfekter Anknüpfungspunkt.
Erst also die nüchterne Ferndiagnose. Ja. Absolut Tourette-frei, muss ich ehrlich sagen.
Komisch, ja.
Dieses Spiel, ich muss ehrlich sagen, ich fand ja vielleicht 0-0 das falscheste Ergebnis für ein Fußballspiel aller Zeiten.
Ja, für so ein Fußballspiel, ja.
So stolz auf unser Team, was die abgerufen haben im letzten Spiel. Jeder kannte das Setting, jeder wusste, da steht ein Gegner, der nominell und individuell doppelt so gut und doppelt so teuer ist. Und trotzdem haben wir genau das, was gefordert war, den Anspruch, auch die spielerische Klasse, den Kampfgeist, das Tempo. Wir haben alles aufs Feld gebracht von der ersten Minute an. Wir haben RB Leipzig, kann man schon sagen, dominiert. Wir waren eindeutig die bessere Mannschaft. Wir finden sogar Gründe, um es auf andere zu schieben, dass wir nicht gewonnen haben. Auch dazu gleich noch später mehr. Der sogenannte Schiedsrichter, ja, der uns da mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ey, null Europa-Tourette, sondern wirklich, ja, stolz auf diese Leistung und ja, am 33. Spieltag da nochmal sowas rauszuhauen gegen einen Gegner, weil für den es ja auch noch um viel ging und geht, das hat mich schon echt schwer beeindruckt und es war, also ich war schon stolz aufs Team.
Ja, wenn, also bei mir war, also unterschreibe ich zu 100%. Wenn man überhaupt von irgendwas Negativem in mir hätte sprechen wollen, dann wäre es bei mir wirklich Wehmut gewesen, weil es halt eben, und das ist ja was ausdrücklich ausschließlich Bedauerndes und nichts, was in irgendeiner Form eine Aggression gegen das Team in sich trägt, weil ich es einfach unter diesem Aspekt umso schader gefunden habe, dass sie sich halt eben angesichts dieser Leistung nicht haben belohnen können. Ja. So, ne? Wenn, und das ist dann, wäre dann das Haar in der Suppe suchen, da reden wir dann ja nachher auch nochmal ganz konkret über Chancenverwertung. Das war einfach extrem schmerzhaft, aber, und dann bin ich zu 100% bei dir, die Art und Weise, wie du einen Champions League Aspiranten, der ja mit dem Selbstverständnis nach Bremen gekommen ist und in die Saison gegangen ist, dass alles außerhalb der, der ersten vier Tabellenplätze eine Enttäuschung ist, ja, wie du die ein Stück weit auch dominiert hast, auch angesichts der Tatsache, dass die gerade noch 3-3 gegen Bayern gespielt haben am letzten Wochenende mit einer Leistung, die gut war. Ne? Ja. Also die, wo sie ja noch in der Nachspielzeit den Ausgleich gemacht haben. Unter dem Aspekt war es für mich, wie du gerade schon gesagt hast, eine unfassbar gute Leistung und dieses Mal auch wirklich eigentlich in allen Mannschaftsteilen. Und dementsprechend hat das auch wirklich Spaß gemacht im Stadion. Also wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil die Stimmung auch wieder Bombe war. Es war ähnlich wie beim St. Pauli-Spiel.
Ja.
Eine großartige Stimmung, die auch dazu geführt hat, dass man eben die letzten 10, 15 Minuten auch auf den Sitzplätzen mehr stehend als sitzend verbracht hat und es irre laut war, irre laut war. Und man es einfach nicht geschafft hat, sie dann final übers Ziel zu tragen. Ja, es war schade, aber deswegen bin ich da auch in der Emotion komplett bei dir. In erster Linie stolz, versöhnlicher Heimspielabschluss und ja, in erster Linie schade, dass es nicht geklappt hat.
Ja, wirklich schade und nicht scheiße. Ne? Ja. So, das muss man echt sagen. Und zwei Dinge habe ich noch mitgenommen. Erstens, wir haben zu Recht bis zuletzt um Europa mitgespielt, ja, mit dieser Truppe, völlig zu Recht. Nichts daran war Zufall und dieses letzte Spiel war irgendwie nochmal so ein Beleg dafür, ne, fand ich. Und zweitens, Europa-Traum ist für Werder Bremen nicht geplatzt, sondern nur für ein Jahr eingetuppert.
Ja, eingetuppert, genau.
Weggetuppert, ne, aber nicht mehr. Also das war wirklich, ne, okay, klar, ab Sommer, ab Start der neuen Saison werden die Karten komplett neu gemischt, ja. Keiner weiß, ob dieses Gerüst noch steht, mit dem wir jetzt ja im Prinzip schon aus der zweiten Liga hochgekommen sind. Und auch das ist nochmal irgendwie eine schöne Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Dass du gesehen hast, dass ich glaube, bis auf ein oder zwei Spieler sind das alles Leute gewesen, mit denen wir das Aufstiegsjahr begonnen haben.
Ja.
Ja, das ist eine Zweitligamannschaft plus Pieper und Stark, die damals dazu kamen, dann glaube ich, nach dem Aufstieg. Ja, und Lienen und Stay. Und der Rest waren, und Burke noch vorne, ne? Ja. Der Rest ist diese Zweitligatruppe und auch das nochmal, sag ich mal so als Resümee für das Werder-Saison-Tagebuch, für das Buch der Wahrheit. Wahnsinn, was Ole Werner aus diesen Spielern rausgeholt hat, diese kontinuierliche Verbesserung, dass wir jetzt sagen können, okay, dieses Jahr vielleicht nicht, aber wir tuppern nur, Freunde, wir tuppern nur.
Ja, ja, also sehe ich im Grundsatz genauso. Man kann das natürlich auch etwas entromantisieren und sagen, ein Zweitligakader war das nie. Ja, sondern es war halt auch in der zweiten Liga eigentlich ein Erstligakader. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Wir haben das an so vielen Beispielen gesehen, was mit Absteigern auch passieren kann. Stichwort Abwärtsstrudel, Hashtag HSV. Ja. Oder auch Schalke, guck dir Schalke an. Deswegen nicht hoch genug zu bewerten. Ich persönlich, aber that's just me, ich habe wirklich ganz große Angst, da reden wir ja nachher auch nochmal drüber, ganz große Angst, ob dieses ja bedrohlich am Horizont auftauchenden möglichen Aderlasses, der da eventuell auf dieses Team zukommt. Aber unterm Strich, jetzt auch erstmal in der Bestandsaufnahme, bin ich bei dir und ich glaube, dass wenn es uns wirklich gelingen sollte, ja, das viel bemühte Gerüst beieinander zu halten, weitgehend, und dazu zähle ich ausdrücklich auch Ole Werner, dann glaube ich, dass selbst eine Verbesserung dieser Saison noch möglich ist mit diesem Trainer und mit schlauen Transfermarktentscheidungen. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, dieses Jahr sind wir Achter mit 48 Punkten. 48 Punkte hätten im letzten Jahr locker fürs internationale Geschäft gereicht.
Ja, sogar Platz 8 hätte im letzten Jahr fürs internationale Geschäft gereicht. Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, bevor wir dann gleich zum Transfer Tourette kommen, ne, lass uns doch mal ein bisschen so typisch deutsche Anwandlung, bevor wir angstvoll in die Herausforderungen der Zukunft gucken. Lass doch mal kurz zurückgucken, wie geil das, wie geil wir waren. Ja, das will ich nämlich. Ich habe mich echt geärgert, dass ich nicht in Bremen war, obwohl ich trotzdem super tollen Tag mit den Jungs und Mädels wieder im vom Fanclub hatte. Liebe Grüße. Trotzdem diese Stimmung im Stadion von Anfang bis Ende. Das war, man hat das echt gespürt, dass es noch mal mehr geknistert hat irgendwie. Ja. Wie war das? Corteo war vorher ja auch, warst du dabei oder?
Nee, war ich nicht. Ich hatte ja gehofft, es noch sein zu können, denn die eigentliche Planung, zumindest die kommunizierte Planung, war ja 11 Uhr Treffen Marktplatz, 12 Uhr loslaufen Richtung Stadion. Ich war, lass mich lügen, kurz vor 12:30 war ich in Bremen am Bahnhof und hatte so ein bisschen gehofft, dass ich dann halt, ich bin auch einen entsprechenden Weg gelaufen, den Corteo noch irgendwie abfangen zu können, um dann wenigstens den Rest noch mitzulaufen. Keine Chance.
Du kennst dich ja aus da, so ist es ja nicht.
Keine Chance.
Wirklich den noch keine zu kriegen, Chance. Oder was?
Ja, genau. Als ich im Viertel ankam, ich stieß dann irgendwie so kurz vor der Savallkreuzung auf den Ostertor-Steinweg, da war der Corteo längst durch, da fuhren dann schon wieder Autos und Bahnen. Also die haben ein sehr, sehr gutes, zackiges Tempo vorgelegt, sodass ich da leider nicht mitlaufen konnte. Aber, und da bin ich bei dir, Stimmung im Stadion war Bombe. Sie haben ja nochmal wieder auch eine große Stadion-Choreo gemacht, wenigstens mit grün-weißen Schildern und Pappschildern zum Hochhalten. Haben wir uns auch dran beteiligt. Sah auch sehr, sehr geil aus, weil es halt eben mit Ausnahme der Westkurve das komplette Stadion war, das in grün-weiß getaucht war. War sehr, sehr cool. Und Wetter war perfekt, Leistung passte, was dann auch dazu beigetragen hat, dass das Publikum wirklich mitgeht, das komplette Spiel. Und ja, in der Summe hat es wirklich Spaß gemacht. Und auch sich irgendwie mit wildfremden Leuten fassungslos anzugucken, wenn die siebte hundertprozentige nicht reingeht. Ja. Auch das hat was Tragisch-Komisches, aber sorgt für wenigstens für so ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl.
Ja, und halt auch dann, so wie ich mir das vorgestellt habe, ne, nicht wie sonst, manchmal man das ja auch schon im Stadion erlebt hat, wenn die siebte hundertprozentige nicht reingeht, zu Hause gegen, weiß ich nicht, Bochum oder St. Pauli, dann nicht mit einem lila Gesicht vom Oberrang, ne, in der Barberjacke, sondern zwar den Sitznachbarn angucken, aber irgendwie eher so, ja, so
komm weiter jetzt.
So ein mütterliches Gefühl, ne? Jetzt ist der Kleine schon wieder vom Gerüst gefallen. Komm, versuch's nochmal. Weißt du? Also gar nicht so ein Gepöbel, sondern ich glaube, ich hatte, wie gesagt, das ist eine reine Ferndiagnose, weil ich so ein sensibler Mann bin. Habe ich aber irgendwie gefühlt, dass die komplett alle standen hinter dem Team und das Team hat auch genau das gefühlt und hat wirklich, also ich wüsste nicht, was ich kritisieren oder denen vorwerfen sollte, außer dass da nicht irgendwie.
Ja. Ne? Ich habe auch wirklich, also ich war fernab von Endspiel-Tourette, um mal im Thema zu bleiben. Ich habe bloß einmal habe ich geflucht, das war bei der Schmiedi-Chance, aber da habe ich wirklich einfach, weil das wirklich, also weil man da ja wirklich das zum Greifen nah hatte. Oh, wobei, und ich habe auch einmal Schiri-Tourette gehabt. Aber ja, chronologisch abarbeiten vielleicht das Ganze. Aber sagen wir so, also die Grundstimmung war, wie von dir beschrieben, also komplett. Ne? Das Team über die Ziellinie tragen wollen. Ja. Und das war auch im ganzen Stadion so. Und ja, selbst kurze Anflüge von, ach, mach den doch rein, schlugen nahtlos um in einen, so, und jetzt weitermachen. So.
Ja, ey, Mann. Ja, dass man schon fast gelacht hat, ne, über die eigene vergebene, ja, Riesenmöglichkeit. Ne? Ja.
So, in der zweiten Halbzeit war das in der Tat mehrfach so, dass wir wirklich lachen mussten.
Ja, also. Was ja aber auch schon eine außergewöhnliche Stimmung in einem Stadion ist, ja, ne? Wenn man auch Erwartungen an sein Team hat. Ne? Ja. Das ist ja schon irgendwie sehr großherzig und wo man ja als Spieler, denke ich mal, auch fühlt, okay, wir haben dem Team was gegeben und das Team verzeiht uns jetzt auch sowas, ja, ne, und ja, riecht sich nicht auf. Ja, wollen wir kurz reinspringen noch, ne? Für einige ist es ja vielleicht schon, liegt es schon sehr lange her und da sind schon Transfergerüchte jetzt wieder das emotionale Thema. Aber ich möchte schon noch mal ganz kurz sagen, von Anfang an, ne, haben wir auf dem Platz klar gemacht, wer Chef im Ring ist.
Ja, ja? Und wer das mit hier mehr will, ja, genau.
Selbstbewusstsein haben wir unser Spiel durchgedrückt. Es war auch nicht so wie die letzten Jahre, wo wir ja ab und zu auch mal gute Spiele gegen Leipzig hatten, aber trotzdem verloren haben, die aber immer so gut gekämpft und vorne mal einen Konter reingemacht, sondern wir haben das Ding bestimmt. Ja. Wir haben unser Spiel durchgesetzt. Ne? Ja. Und ich fand also wirklich, es war selbstbewusst von hinten bis vorne, alleine, dass wir hinten Mann gegen Mann gespielt haben, gegen Šeško, Openda und Xavi.
Thomas, ich muss einmal reingrätschen, weil jetzt hier jemand ins Studio muss. Wir müssen kurz eine Jeopardy-Pause machen, dann komme ich gleich wieder. Ja?
Na gut.
Okay, bis gleich, ciao. Ja, mea culpa, da musste ich doch einmal kurz die Kollegin ins Studio lassen, damit sie hier am Mikrofon ihrer Arbeit nachgehen kann und nicht so rumlullert, wie der Sieger das tut. Thomas, entschuldige, ich habe dich rüde unterbrochen und wir waren gerade zumindest im Groben, wenn ich das richtig erinnere, beim Chancenwucher des Spiels gegen Leipzig und ja, bei der insgesamt wohligen Stimmung trotz allem.
Ja, ne, wir hatten uns gerade so reingekuschelt nochmal in die Erinnerung an letzten Samstag. Die Rahmenbedingungen hattest du ja, wenn ich das nur richtig weiß, nochmal blumig ausgeschmückt, abgesehen von, dass der Corteo zu schnell für dich war.
Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Alter Mann ist kein D-Zug, ne?
So, ich glaube aber, und ich hatte gerade mich in Euphorie geredet, ob der taktischen Ausrichtung und des Matchplans, mit dem Werder rangegangen ist. Genau. Und da wollten wir doch hin, Stichwort Chancenwucher. Ja. Ja, dass das ja auch schon echt früh losging, muss man sagen. Ne? Ich kann mich erinnern, ich meine, die erste wirklich große, gute Chance war das Ding von Duxch, wo er oder weniger zufällig, aber auch ein bisschen erzwungen, da relativ frei zum Schuss kommt, so halb rechts, 8-9 Meter vorm Tor und
am langen Pfosten schneller schaltet als sein Gegenspieler und dann relativ frei zum Schuss kommt, wo ich noch geschrien habe, warum denn halb hoch auf Mann?
Richtig, ne? Wobei ich glaube ich schon vorher geschrien habe, weil der Ball kommt da ja, das ist ja nur der Rebound, der da nochmal landet, weil vorher hatten wir uns ja schon durchgespielt bis zu Romano am 16er und er dann, wie leider häufiger in dem Spiel, so einen Ticken zu lange gebraucht hat, um eine Entscheidung zu treffen, ne? Und so, und dann wird er irgendwie geblockt und so kommt der Ball dann zu Duxch. Duxch schaltet schnell, schließt dann aber nicht richtig ab. Aber wie gesagt, das war nur die erste schlimme Heldentat, Bad-Heldentat von Gulaschi da im Tor, der ja wirklich, ich glaube, der uns da Europa gekostet hat, ne? Und
ja, was hat der Typ für ein Spiel gemacht? Ey, der hat, glaube ich, 5 oder 6 Riesenchancen vereitelt.
Ja.
Also dann aber teilweise auch wirklich also mit absurden Hexerparaden. Also ich denke da nur an den Abschluss von Berkey in der zweiten Halbzeit, den er noch mit so einem Reflex nach oben lenkt, der dann noch von einem Abwehrspieler von der Linie gekratzt wird.
Richtig, richtig. Das war zweite Halbzeit aber schon. Ne? Erstmal muss ich sagen, es war doch so, Leipzig hatte die Platzwahl gewonnen. Ne? Die erste Halbzeit ging auf die Ost.
Ja,
so, und dann habe ich wirklich gedacht, ich musste an dich denken, in dem Moment, als Romano Schmid alleine aufs Tor zuläuft.
Oh.
Weil das ja genau auf deiner Sitzhöhe nicht auf der Sitzhöhe, aber du weißt, wie ich meine, auf der Blickhöhe sozusagen. Und und auch den ich reinmacht. Und da hatte ich wirklich so leichte Davy Selke-Vibes.
Ja, du meinst Gladbach.
Ja.
In dem Abschied, ja.
Ne? Mhm. Die Riesenchance nicht gemacht. Und da dachte ich schon, hoffentlich rächt es sich nicht. Aber ey Digga, den muss er machen. Den muss er doch machen.
Also darüber reden wir sofort, aber ich will noch einmal, weil das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, dieser Pass von Duxch, der ist so gut.
Mit dem er ihn schickt?
Ja, genau.
War das Duxch oder war das Berg?
Nein, das war Duxch.
Okay, ja.
Das war Duxch und der ist einfach wirklich, du kannst ihn nicht anders spielen. Ja. Er geht genau zwischen den beiden Leipzigern durch und er ist genau in den Lauf von Schmiedi.
Richtig.
Und auch so, dass Schmiedi nicht mal abstoppen muss. Ne? Er kann durchlaufen und dadurch ist er einfach zu schnell für die beiden Leipziger. Ja. Und ich hab's zu Jens gesagt, als Duxch ihn auf die Reise schickt, habe ich zu Jens gesagt, der hat zu lange Zeit zum Nachdenken.
Ja, ey, geh aus meinem Kopf.
Wirklich, also er muss dann wirklich noch diese 25, 30 Meter laufen und du weißt ganz, wir haben es schon so oft, haben wir uns lustig über solche Situationen gemacht, dieses und wirklich, du hast ja, weil Gulaschi kommt ihm ja entgegen, ne, und Romano ist noch so weit weg, du hättest ihn selbst aus 20 Metern lupfen können, der hätte keine Chance gehabt.
Richtig, ne, wobei, wie gesagt, lupfen ist ja nun bei uns auch schon mehrfach schiefgegangen, vor allem bei Duxch, ne? Aber du kannst dir ja wirklich die Ecke aussuchen. Ja. Und es ist ja auch nicht so, er verliert ja nicht mal den Vorsprung dadurch, dass der Pass so gut ist. Ne?
Ja, genau,
und,
exakt.
Das Geile an dem Pass war ja, und das ist wirklich dann wieder das Baller, das Eingespielte, das Ubuntu, ne? Er spielt den ja auch fast No-Look.
Ja, nein, der ist No-Look, weil er sich drehen muss.
Richtig,
und das ist einfach wirklich, es ist einfach, sie verstehen sich blind.
Exakt, ne? Und das kannst du nicht einkaufen, nicht mit 20 Millionen. Dieses blinde Verständnis kannst du nicht einkaufen, das muss wachsen. Und das war wieder so ein herrliches Beispiel. Genau, auch ein zweites Beispiel, und dann frage ich dich gleich nochmal nach dieser Situation da von Schmiedi, auch wie Weiser wieder aufgedreht hat, ne? Wie die drei zusammen wieder richtig Bock hatten und du siehst, ne, die haben alle in der zweiten Liga schon zusammengespielt, aber durch dieses Verständnis, durch dieses Zusammenspiel, können die selbst ein Team wie Leipzig auseinandernehmen. Ne? Das hat mich echt schwer beeindruckt. Genau, und dann dieses zu lange
Ganz
Überlegen.
Ganz kurz nur, ich will da noch einen Satz zu sagen, weil ich finde, dass in dem Kontext, zumindest in diesem Leipzig-Spiel, auch Berg eine überraschende Rolle gespielt hat, weil der in einigen dieser Baller-Staffetten direkt beteiligt war und sie haben das mehrfach gehabt in diesem Spiel, dass Berg mit dem Rücken zum Leipziger Tor angespielt worden ist und den Ball quasi nur so über den Außenriss laufen lässt. Ja, und dadurch quasi den Gegenspieler, der ihm am Arsch klebt,
rauszieht,
rauszieht und den Ball aber quasi an den Stürmer oder an den Mitspieler hinter sich weiterleitet. Das hat zwei, dreimal super funktioniert. Ja. Ich erinnere mich an Szenen auch mit Agu, der dann in diese Staffetten noch mit einbezogen worden war. Da scheinen sie wirklich einen richtigen Plan gehabt zu haben. Das sah geil aus teilweise, wirklich auch spielerisch geil.
Ja, und auch eine neue Rolle von Berg, die man so noch nicht gesehen hat, ne? Dass er nämlich der Spieler ist, nicht der wartet und dann geschickt wird, sondern der auch rauskommt in der Mitte und mit an diesem Aufbau beteiligt ist, ne? Ja, fand ich auch. Auch Berg wieder, man hat wieder komplett gesehen, was ihn auszeichnet und was ihm fehlt, ne? Also, da ist technisch, wie gesagt, wissen wir alle, Luft nach oben, ey, aber diese Dynamik teilweise, ne? Er hat auch in der zweiten Halbzeit eine Situation gehabt, wo er einfach nur mit Dampf, einfach nur mit Wucht alleine durch die Leipziger Abwehr marschiert. Ich glaube, das ist sogar die Chance, wo er dann ganz am Ende relativ frei zum Schuss kommt, der dann noch von der Linie gekratzt wird.
Ja.
Ne? So. Und wie gesagt, wenn er ein, zweimal häufiger den Kopf oben hätte im Spiel und den Ball dann querlegt, dann wäre er, glaube ich, also nochmal eine Klasse besser, ne? Aber das war schon wirklich stark.
Man hört jetzt halt viele Experten, die auch sagen, es wird langsam oder es wird jetzt immer deutlicher, was aus diesem Duo Duxch-Berg werden könnte, wenn die noch mehr Zeit miteinander hätten, ne?
Ja.
Weil das ja ehrlicherweise immer besser aufeinander abgestimmt ist. Und ich fand im Übrigen die Situation, die du gerade nochmal als Beispiel genannt hast für Berg hier auch, zeigt auch, dass er zumindest in diesem Durchtanken, was du gerade beschrieben hast, eigentlich irre gut darin ist, den Ball am Fuß zu behalten, ne? Das Einzige, wo er wirklich technisch ein bisschen Probleme hat, sind die ersten Kontakte.
Richtig.
So, wenn er das hinbekommt, dann ist er eigentlich auch im Wursteln mit dem Ball am Fuß gut.
Ja.
Und auch im schnellen Abschluss auf engem Raum ist er eigentlich auch ganz gut. So.
Ja.
Deswegen, ich hasse es, das zu sagen, aber mittlerweile finde ich es wirklich verhältnismäßig schade, dass der geht.
Ja.
Das hätte ich gerne noch weiter beobachtet.
Absolut, ist schade und ich glaube, selbst er persönlich finde ich es auch ein bisschen schade, ja, aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, wir haben es ausgiebig diskutiert, ne? Von allen Seiten beleuchtet und auch großes Verständnis für seine persönliche Situation.
Und die Rahmenbedingungen bleiben halt die gleichen, ne? Das ist zu viel Geld und was würden wir ihm nie zahlen und er hat sich dann letzten Endes dafür entschieden.
Ja. Wir wissen auch noch, was das in den letzten 3 Jahren nicht nur aus den letzten 4 Wochen bestanden, ne? Das wissen wir alles noch. Und trotzdem muss man dazu sagen, ne? Es funktioniert aber auch nur, weil, wie du eben richtig meintest, weil Ole Spielzüge auf ihn zuschneidet.
Ja.
Ne? So, und weil er eben einen Spieler wie Duxch neben sich hat, der als Stürmer in erster Linie den spielerischen Aspekt bedient und gar nicht so das Tore schießen. So eine Konstellation braucht Berg natürlich für sein Spiel. Also ob das bei Union dann genauso funktioniert, muss man erstmal abwarten, würde ich sagen. Ja. Aber machen wir gleich nochmal Stichwort Transfer Tourette, ja, was ja nicht nur Spieler, sondern auch Trainer Tourette, jetzt fange ich schon an zu zucken, beinhalten soll. Aber nochmal eine Frage, ne? Du sagtest zu Recht, er hat zu lange Zeit zu überlegen, ne, Romano in dieser Situation. Stimmt total. Ich dachte, und bitte sag mir, ob ich richtig liege, Gulaschi liegt doch so früh schon, der liegt doch schon, weil er sich sicher ist, dass Romano dribbelt. Oder bilde ich mir das ein?
Muss man erstmal, also ich, also, ist jetzt sehr subjektiv und das ist, so erinnere ich es, ne? Aber ich glaube, dass Romano es einfach auch im 1-gegen-1 irre schlecht gemacht hat. Weil er ganz früh schon andeutet, in welche Richtung er geht.
Ja.
Ne? Er ist 4-5 Meter von Gulaschi weg.
Ja.
Und du siehst schon, dass er sich nach rechts orientiert.
Ja.
Also aus seiner Laufrichtung nach rechts orientiert.
Ja.
Dadurch wird der Winkel immer schlechter. Und das heißt, Gulaschi sieht, dass, weil es kommen ja 2 Abwehrspieler mit, die ihn einholen, weil Schmiedi muss langsamer werden, weil er in das 1-gegen-1 gehen muss.
Richtig.
Ja? Und je näher die kommen, desto ungünstiger wird der Winkel. Das heißt, er kann nicht mehr nach links und dann weiß Gulaschi, okay, also entweder er muss jetzt langsam abschließen, stopp, jetzt ist er zu nah dran, jetzt kann ich runtergehen.
Ja.
So erinnere ich es. Und das ist, deswegen sage ich, das ist einfach, da trifft Schmiedi, glaube ich, innerhalb von 2 Sekunden gleich 2, 3 falsche Entscheidungen. Ja. Denn ich glaube, wenn er sich quasi von den zulaufenden Abwehrspielern wegorientiert, dann bleibt das für Gulaschi unübersichtlicher und er hat mehr Optionen. Und hier ist er dann irgendwann zu nah dran und muss dann das Dribbling probieren.
Ja.
Und das ist einfach für einen Keeper, wenn er mit den langen Tentakeln dann auch irgendwie dazwischen funken kann.
Richtig, ne? Also in dem Moment, wo klar ist, er muss ins 1-gegen-1, hat er eigentlich schon alles falsch gemacht.
Genau, richtig.
Weil für den Torwart ist ja das große Problem oder die Schwierigkeit herauszufinden, was macht der Stürmer?
Genau.
Geht er, dribbelt er oder schießt er?
Genau.
Ne? Oder lupft er oder was macht er? Ne? Aber dadurch, dass Schmiedi so lange läuft, ist eigentlich schon klar, für einen Schuss ist zu spät. Und Gulaschi kennt ja auch seine Pappenheimer. Der weiß ja auch, okay, Romano ist jetzt ein Typ, der eher nochmal überlegt. Ja, schade.
Ja, aber, guck mal, und da ist, weißt du, und das Ding ist halt, da ist halt kein Trick, da ist kein Übersteiger, da ist kein, so, jetzt rate doch mal, was ich jetzt mache.
Ja.
Sondern es ist einfach nur ein Bewegungsablauf, der immer immer, ihm immer mehr die Nachricht sendet, so, ich mache immer noch keinen Trick, so, ich gehe jetzt, oh, jetzt bin ich nah dran, so. Dann weiß Gulaschi, okay, jetzt hat er keinen Platz mehr für einen Trick. Jetzt kann ich ihm den Ball von den Füßen nehmen, ne? Ja. Wenn du schon anfängst, so, keine Ahnung, du machst einen Übersteiger und du guckst, wie der Torwart sich bewegt und so, dann wird das ein Ratespiel für den Keeper und dann ist es auch leichter, den Ball auf eine Art zu versenken, aber er bietet ihm diese, oder er stellt ihn gar nicht vor dieses Rätsel. Weißt du?
Richtig.
Und ja, das und dann das ist dann dankbar für einen Keeper. Dankbar, aber dann ist es leichter für einen Keeper.
Ja. Na ja, gut, da kann er nur gut aussehen, ne? Und ich glaube, wie gesagt, Grüße aus meiner Kickbase-Liga. Glückwunsch Nadine zum Tagessieg. Weißt du warum? Sie hat Gulaschi im Tor.
Ja, okay.
Ich glaube, der hat gefühlte 1000 Punkte gemacht. Gut. Weil da war ja also zu null gespielt und da war ja eine Glanzparade nach der anderen. Ne? Ja. Nur, und jetzt Achtung, ganz billige Brücke zum nächsten Stichpunkt. Ein hätte er nicht gehalten und das wäre der ganz klar berechtigte Elfmeter gewesen. Das war doch auch noch erste Halbzeit, oder nicht?
Das war auch noch erste Halbzeit und also das ist wirklich, wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass es sich immer irgendwie im Laufe der Saison gleicht sich immer irgendwie alles aus. Nee. Ja, also wirklich und das ist eine Situation, also das verstehe ich dann auch einfach nicht, ne? Weil man könnte, also man kann ja sagen, okay, vielleicht stand Dankert schlecht und hat das nicht genau gesehen. Spoiler, nein, er stand 4-5 Meter daneben und hatte freie Sicht. Ja,
ja.
Der Leipziger, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, spielt nicht mal im, also man kann noch nicht mal die Idee kriegen, dass er den Ball spielt.
Nee, also ich nehme ihm ab, dass er irgendwie dahin wollte zum Ball, aber er ist ja viel zu spät.
Er ist viel zu spät und die Sohle ist einfach klar offen, das Bein ist durchgestreckt, das Bein ist weit oben und Duxch fällt um wie vom Blitz getroffen.
Ja, und das ist der klassische Stempel. Ne? Ja. Und es ist halt auch nicht so, dass das irgendwie jetzt ein theatralisches Hinfallen ist, sondern das ist auch ein Foul, wo du echt Schmerzen hast. Ja, also was wirklich wehtut, ne? So, und das ist doch ein Ding, was überall sonst auf dem Spielfeld, im Mittelkreis, wird das abgepfiffen und es
und
ist
gelb.
Ja.
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 Genau. Nicht nur das, ja, dann ist ja der nächste Schritt, okay, alles klar, weil so war es bei uns im Blog, okay, das gucken die sich an. Mhm. Ne? Der VAR schaltet sich ja noch nicht mal ein.
Ja.
Weißt du, und dann, weißt du, der VAR wurde eingeführt, um klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Also, wenn das keine klare Fehlentscheidung ist, dann weiß ich es nicht.
Ja, und wenn du bedenkst,
dann weiß ich es wirklich nicht.
Für was Schiris schon zum Monitor geschickt wurden.
Ja, genau.
Ja, und was da nachträglich schon als Handelfmeter, ne, weil da irgendjemand hinterm Rücken den Ball an einen kleinen Finger gekriegt hat, ne, in einer natürlichen Abwehrbewegung und das soll dann, und also wirklich, da, tut mir leid, und da erzähl mir nicht, das gleicht sich aus und so. Das ist mir, diese Situation, 33. Spieltag, es geht um Europa, das hat auch nichts mit anderen Spielen zu tun und dass wir mal am dritten Spieltag einen Freistoß gekriegt haben, der nicht berechtigt. Das hat doch damit nichts zu tun. Und ich sage dir, und ich habe es auch schon gepostet direkt danach, Leipzig kriegt den Elfer.
Ja. Das lassen wir mal so dahingestellt. Aber es gibt ja dafür, genau für sowas gibt es ja unter anderem diese wahre Tabelle, ne? Also da gibt es ja wirklich eine, ich glaube von transfermarkt.de ist die, ich kann mal eben aufrufen, die gucken sich quasi jeden Spieltag aufs Neue an und gucken, welche Fehlentscheidungen gefällt wurden und was das, wenn das richtig entschieden worden wäre, was das für Auswirkungen auf die Tabelle hätte.
Okay, und das, die wahre Tabelle ist sozusagen Ergebnis minus Schiedsrichter.
Fehlentscheidungsbereinigt, wenn du so willst.
Ja, okay.
Ja. Und da geht es aber nur um Szenen, die also direkt zu einem Tor geführt hätten. Also es geht nicht darum, ob es irgendwo fünf Stationen vorher einen Foul im Mittelkreis gab, sondern es geht um so Sachen wie Abseitsentscheidungen, falsch gegebene oder nicht gegebene Elfmeterentscheidungen.
Nicht ne, diesen DFB-Detektivscheiß, mit dem wir sonst manchmal vom VAR belästigt werden. Okay, und das bedeutet wahre Tabelle, Duxch kriegt den klaren Elfer nicht, so, und das Spiel geht 0-0 aus und in der wahren Tabelle ohne Fehler, ohne Schiri-Fehler, müsste es den Elfer geben und das wird dann als Tor gewertet, oder was?
Genau, richtig. Und dann würde halt das quasi dann, wie das Ergebnis dann aussähe. Und ich habe das jetzt mal aufgerufen, es ist in der, also ich sehe gerade, und das ist entspricht genau unserem subjektiven, unserer subjektiven Empfindung. Ja. Laut der wahren Tabelle, nach dem 33. Spieltag steht ja jetzt noch einer aus, aber ist Werder die Mannschaft, die am stärksten von Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt worden ist.
So.
Ja, das, laut wahrer Tabelle wäre Werder jetzt eigentlich Fünfter.
Was? Ja. Wie viele, also mir fallen jetzt ja schon, ne, so zählen wir mal das Spiel jetzt dazu, ne? So, ja. Das wären also 2 Punkte mehr.
Mehr.
Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja,
so, genau. Dann fällt mir noch spontan ein, dass Dortmund mal ein Abseitstor gegen uns geschossen hat. Das wirklich, also meine halbblinde Oma, das ohne VAR gesehen hat, dass das
Abseits... Wo Benzemaini den noch berührt und Friedel das Eigentor deswegen macht.
So, deswegen spielen wir nur unentschieden, ne? Glaube ich.
Genau, 2-2.
Sind wieder 2 Punkte.
Richtig.
So, dann zählt auch...
Freistoß Heidenheim.
Zählt auch, ne?
Genau.
So, den Freistoß wir führen 3-2, machen ein Kackspiel, aber führen 90. 3-2, Heidenheim kontert und ich hab's vor Augen, ey, und Stay kommt mit einer Mega-Grätsche, die halt echt auch riskant ist, aber die einfach geil ist in dem, weil er komplett sauber und er räumt den Ball ab und es ist
nothing
im Prinzip
but ball.
Die Grätsche zum Heimsieg. Und der Schiri gibt Freistoß und die schießen das 3-3, nochmal 2 Punkte. So,
richtig.
Das sind schon mal 6 Punkte, die uns dann in der wahren Tabelle von, was sind wir denn, 8 auf 5 katapultieren.
Ja, und also das ist natürlich ein theoretischer Wert, weil selbstverständlich gilt die wahre Tabelle nicht nur für Werder, sondern auch für andere Vereine.
Nein.
Aber und da sind dann halt eben auch eingerechnet, dass einige Vereine eigentlich weniger Punkte haben müssten, weil sie bevorteilt worden sind. Ja.
Okay. Also Werder wäre 3 Plätze besser eigentlich, weil wir die Opfer Fußballmafia, DFB. Aber ey, in dem Fall tut mir leid, ey, da habe ich wirklich, also das verstehe ich auch nicht. Und da bin ich neige
da habe ich doch meinen Schuldigen.
Ey, aber wirklich jetzt mal, und ich bin ja jetzt echt niemand, der zu Verschwörungstheorien neigt, aber ich bin, 33. Spieltag, es gibt keinen vernünftigen Grund, das nicht zumindest die sich die Szene anzugucken, den Schiri an die Linie zu schicken, außer man hat irgendwie, man möchte gerne, dass der große Investor weiter international vertritt. Anders kann ich mir das wirklich nicht mehr erklären. Es ist vielleicht Verschwörungstheorie.
Das ist mir ein bisschen zu verschwörungsgeschichtlich, es bleibt dabei. Ne? Es tritt genau das ein, worüber wir uns immer beschwert haben, dass da einfach keine klare Linie drin ist.
Ja.
So, das wird irgendwie in jedem Stadion subjektiv anders gehandelt und dann kannst du dir den VAR wirklich klemmen.
Ja.
Ja, wenn du die unbestechliche Objektivität damit nicht ins Spiel bringst, ey, dann schaff ihn wieder ab, dann lass uns Fans wenigstens die direkte und emotionale und ungefilterte Freude eines wie auch immer gearteten, zu Unrecht erzielten Treffers.
Ja. So. Ey, und die Szene da mit Duxch, ey, ich krieg's jetzt gar nicht mehr aus meinem Kopf, ey. Das muss man doch sogar hören. Also diesen Kontakt, wir haben mal Fußball gespielt, das hörst du doch sogar.
Ja.
Wenn er so bestimmt.
Bei dem Lärm, den wir als Publikum gemacht haben, kann ich das verstehen. Aber grundsätzlich hast du recht.
Wie war danach? Das war ja direkt vor der Ost.
Das ist, glaube ich, zumindest mir ist die Situation selbst, ist mir eher erst nochmal aufgefallen, als Duxch dann wirklich liegen blieb und sich wand vor Schmerzen.
Ja.
Ne, weil die Szene ging weiter, Berkey hat dann noch eine Riesenchance gehabt.
Ja, richtig.
Ne, und dann ist der Ball zur Ecke gekommen und erst dann hat sich der Fokus quasi wieder auf Duxch gerichtet.
Ja.
So, weil die Szene ging weiter und Berkey hätte sogar noch die Chance gehabt, ein Tor zu machen.
Ja, und dann dachte der Schiri wohl, na gut, jetzt vergeben die Chance und jetzt fällt er hin.
Naja, aber es sind dann auf jeden Fall gehen direkt 5 Werder-Spieler inklusive Friedel belagern Dankert, ne, und sagen so, ey, Digga, was war das denn?
Ey, das
und du siehst halt Dankert wild rumfuchteln mit den Armen und immer so dieses, das war nix, dieses Arme übereinander schieben, so. Und dann, ehrlicherweise, die große Aufregung kam dann für mich wirklich erst auch mit den TV-Bildern.
Ja.
Weil sie haben dann die Szene zum Beispiel in der Halbzeit auf der Leinwand auch gar nicht gezeigt. Also ich habe es dann wirklich mir erst genauer angucken können. Also wir haben dann im Stadion schon von Leuten, die es am Fernseher gesehen haben, haben wir dann halt schon Nachrichten bekommen, WhatsApp-Nachrichten und so, die halt durch die Bank weg alle schrieben, so ey, das darf doch nicht wahr sein.
Es gab auch nirgendwo eine andere Meinung. Ja, selbst wenn du irgendwie beim Kicker, den Live-Ticker und so, ne, stehen da Sätze wie so, das müsste jetzt eigentlich gecheckt werden und wahrscheinlich gibt es gleich Elfmeter. Auch bei Sky, der Kommentator meinte so, da gehe ich jetzt aber fest von aus, wenn man das sieht, also wenn das kein Elfmeter ist und so. Ey, Mann. Ja, ärgerlich. Sag mal, wahre Tabelle, ne? Wer ist denn, wir gewinnen 3 Plätze, wurden also am meisten benachteiligt sozusagen nach dieser subjektiv betrachtenden Tabelle. Und wer würde die meisten Plätze verlieren? Also wer hat am meisten, kannst du das auch sehen?
Ich kann dir aber sagen, wer am meisten zu Unrecht bevorteilt wurde.
Ja, das würde mir schon helfen.
Ja, rat doch mal.
Leipzig.
Korrekt.
Ey. Nicht wirklich.
Doch. Laut wahrer Tabelle müsste Leipzig eigentlich 5 Punkte weniger haben und wäre damit in der wahren Tabelle 11.
Ey, fuck you, ey, wirklich. Ey, Mann. Also, Plastik gewinnt, ja. Ey, Mann. Und dann, also, zum Konstrukt auch noch. Wie ärgerlich ist das denn, ey?
Lustig.
Naja, okay.
Ja, oh Mann, aber trotzdem, wenn ich das jetzt auch nochmal, wenn ich da auch nochmal drüber nachdenke, ne, ey, wenn du das Ding 1-0 gewinnst, dann bist du komplett in der Verlosung. Dann bist du wirklich sowas von komplett in der Verlosung. Dann fährst du nach Heidenheim und es geht noch um alles.
Ja, warte mal. Wir können ja mal auf die Tabelle gucken, ne? Wir haben wir können ja mittlerweile auch in jeder Folge ein bisschen baumeln lassen, weil irgendwie gefühlt, ich hoffe nur, dass wir uns da ehrenhaft verkaufen noch in Heidenheim. Jo. Ich bin heilfroh, dass St. Pauli den Punkt geholt hat und nicht auf unser Engagement angewiesen ist. Vor allem, warte mal, lass uns mal auf unsere Tabelle kurz gucken. So, wenn wir jetzt das Spiel gewonnen hätten, ne, dann wären wir vor Leipzig und wären 7. punktgleich mit
Mainz.
Nee, dann hätten wir 2 Punkte mehr, wenn wir 1 Punkt hinter Mainz.
Ach so, entschuldige, ja klar.
Wären aber vor Leipzig und hätten noch locker Chance auf Platz 6, die wir jetzt, das können wir ja auch noch abhaken, ja, ich sag mal, der Satz des Pythagoras reicht da nicht aus. Es gibt die theoretische Chance, wenn wir 12-0 und gewinnen und die anderen 14-0 verlieren irgendwie.
Ja. Ja, gut.
Es ist rein mathematisch, oder?
Ja. Also deswegen bewegen wir uns ja auch schon seit Folgenbeginn in dem Selbstverständnis, okay, Europa ist durch. Ja, es gibt noch eine rechnerische Chance, genauso wie es für St. Pauli noch eine rechnerische Chance gibt, abzusteigen oder zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Aber das ist einfach also absolut unwahrscheinlich.
Okay, was natürlich ein bisschen Druck rausnimmt für uns und vielleicht auch für Heidenheim. Aber darf ich mal eine andere Frage stellen? Ne? Wir haben ja mehr Punkte als letztes Jahr. Wir stehen einen Platz besser als letztes Jahr. Letztes Jahr ist Heidenheim als 8. hat Europa geschafft und der 7. war auch Europapokal. Diese Saison musst du 6. werden.
Ja, ne? Conference League zu spielen.
Um Conference League zu spielen. Ja, Warum ist das so? Kannst du mir das...
Das ist saukompliziert. Ich hab das so nachgeguckt, das ist saukompliziert und alle mögen mir verzeihen, wenn ich es an irgendeinem Punkt komplett abfacke, aber ich kann es probieren. Also
ich bin dir schon mal sehr dankbar und viele andere auch, dass du es überhaupt versuchst. Weil das ist schon kompliziert.
Ja, und ohne es ausarten zu lassen, aber wir können zumindest sagen, Deutschland hat aufgrund diverser Umstände, unter anderem gehört die Champions League Reform, die ja zu dieser Saison in Kraft getreten ist, dazu, im letzten Jahr noch 5 Champions League Startplätze gehabt.
Ja.
Ja. Das ist, war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt war, dass neben den 5 Champions League Plätzen, die wir hatten im vergangenen Jahr, auch noch, dann wäre der 6. quasi Europa League gewesen. Und hinzu kommt, dass der VfB Stuttgart als Champions League Teilnehmer, Entschuldigung, dass als Bayer Leverkusen als Champions League Teilnehmer ja auch noch den DFB-Pokal gewonnen hat.
Okay.
Und der DFB-Pokal, der Sieg im DFB-Pokal berechtigt dich auch automatisch zur Teilnahme an der Europa League.
Okay.
Das heißt also, wir hatten 5 Champions League-Plätze und wir hatten einen regulären Europa League-Platz. Und da unser Meister, aber auch Pokalsieger geworden ist, ist der 7. auch noch in die Europa League gekommen.
Weil nicht mehr der Pokalfinalist nachrückt wie früher, sondern der nächste in der Tabelle. Das also dann 7 und dann plus ein Conference League.
Richtig. 8.
Okay. So. Das war letztes Jahr.
Und in diesem Jahr sind es deutlich weniger, weil die deutschen Teams, also vor allem Hoffenheim und Leipzig, habe ich gelesen, nun in den ersten Europapokalrunden so mies abgeschnitten haben, dass sich das auf die Einjahreswertung der UEFA auswirkt, die einen Teil der Berechnung ausmacht für den 5. Champions League Platz. Den haben wir jetzt also quasi nicht mehr diese Saison.
Früher gab es die UEFA 5-Jahreswertung, jetzt gibt es die Einjahreswertung.
Ja, ich weiß nicht genau, ob die parallel noch existieren und ob das noch irgendwie vermischt ist, aber Fakt ist, durch das schlechte Abschneiden von Leipzig und Hoffenheim in der diesjährigen, im internationalen Geschäft dieses Jahres, verlieren wir diesen 5. Platz in der Champions League wieder. Das heißt, es kommen nur noch die ersten 4 rein.
Ja.
Und dadurch, dass die beiden Finalteilnehmer im DFB-Pokal nichts mit den ersten 6 Plätzen der Liga zu tun haben, bleibt das gleich. Stuttgart kann den Sprung noch als 2. deutsches Team in die Europa League schaffen. Aber das wirkt sich halt nicht auf den Tabellen-7. aus, weil Stuttgart eben da oben nicht drin ist und der dann quasi nicht nach unten weiter durchgereicht wird, der Platz.
Also das ist mal summa cum laude UEFA. Arithmetik bei Jan Siegert. Vielen Dank. Was ich mitnehme daraus ist, die Bundesliga hat richtig abgekackt im europäischen Vergleich der Ligen untereinander, hat richtig Boden verloren. Wir können ja nicht mehr zu den besten 3-4 Ligen gehören, wenn wir Plätze verlieren. Also Premier League, Serie A. Ne?
Ja, ich glaube in der Einjahreswertung nicht, aber in der 5-Jahreswertung, und ich glaube, die ist noch irgendwie maßgeblich für diese 4 Champions League Startplätze.
Okay.
In der sind wir, glaube ich, noch okay.
Okay. So, aber das ist das Ding. Und was ich mitnehme, wir können dafür, dass wir Europa nicht erreicht haben, 2 Schuldige benennen. Einmal die Schiedsrichter, die uns komplett verpfiffen haben das ganze Jahr und uns Punkte gekostet haben, beweist die wahre Tabelle. Und die zweiten Schuldigen sind eindeutig Leipzig und Hoffenheim, die so abgekackt haben, dass unser 8. Platz nicht mehr reicht.
Es ist so befreiend, andere für das eigene Scheitern verantwortlich
zu machen. Ich bin so froh, dass wir damit nichts zu tun haben als Werder Bremen.
Wirklich. Ey. Und als Forum-Podcast. Ja, ich bin auch in der Sache komplett bei dir.
Ey, aber ganz ehrlich, ohne Scheiß, ne, da habe ich echt nochmal was gelernt mit dieser komischen Arithmetik. Das war mir so nicht klar. Und auch die wahre Tabelle, das finde ich total.
Es bestätigt unser Narrativ.
Ja, ich hoffe, das wird nicht wieder korrigiert von den Faktencheckern, von unseren Faktencheckern.
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Mal kurz weg von der Mathematik und von der Theorie und der akademischen Betrachtung möchte ich noch ganz kurz mein Herz öffnen und auch dem HSV gratulieren zum Aufstieg.
Oha.
Ja, es tut mir leid, aber ich finde, alle Witze sind erzählt, die Zeit der Häme ist vorbei, man tritt nicht auf Leute, die schon 7 Jahre lang am Zweitligaboden lagen. Ich finde es irgendwie gut, dass sie zurückgekommen sind und Werder im Ausnahmezustand, eine große, ja, Bremen, Heimatfußballgefühl. Ey, Hamburg war auch am Samstag. Es war unfassbar. Es war auch noch Hafengeburtstag. Die Stadt war voll.
Ich würde sagen, wir waren auch komplett eskaliert alle.
Alter,
oder?
Ab 10 Uhr morgens lief die HSV-Fans in Aufregung vor dem Abendspiel, wo sie dann ja den Aufstieg klar machen konnten. Eine tolle Atmosphäre, eine wirklich friedliche, freundliche Stimmung. Das war wirklich schön und irgendwie, ja, haben wir uns als Werder Fanclub zumindest auch ein bisschen mitgefreut und ja.
Nordderby ist nächstes Jahr, Mann. Das wird mega.
Ey, Mann, und ich sag mal so, das eine Jahr überstehen wir auch mit dem HSV.
Ja, und aber guck mal, und dann sind wieder St. Pauli und der HSV sind wieder in der Bundesliga. Das ist doch.
Ja.
Also sind wir schon mal zwei Auswärtsspiele direkt vor der Haustür und dann auch noch mit so einer Brisanz, geil.
Ja, eine Menge Derbys. Der Norden ist wieder auf der Fußballkarte. Ja. Das ist doch
wieder
herrlich.
Wieder.
Ja. Ja, so ist es doch. Ja, Heidenheim, unten Tabelle, ne? Die haben eigentlich die Relegation sicher und können das im Prinzip, wirkt das so, als hätten sie sich auch damit abgefunden. Aber es gibt ja noch die kleine Chance, dass wir Hoffenheim noch loswerden können.
Ja, und kleine Chance, also so klein ist die ehrlicherweise gar nicht. Ich meine, klar, wir müssen mal gucken, wie besoffen die Bayern von Ibiza zurückkommen.
Ich wollte gerade sagen, auf Ibiza erzählt man sich die Geschichte anders.
Ja.
Alter, aber ja. Auch was für eine Frechheit ist das denn bitte? Also ja. Ich gönne denen das ja und so ganz toll, habt ihr mal einen Titel wieder geholt, wow. Ja, wirklich großartig mit dem Kader, seid stolz, aber ey, das ist doch einfach, ich finde es echt eine Frechheit, vor dem letzten Spiel, wo du gegen nicht gegen Wolfsburg oder Augsburg oder Union spielst oder von mir aus gegen uns, für die es um nichts mehr geht, sondern davor so eine Sauftour nach Ibiza zu machen und da kommt dann, du spielst dann noch gegen ein Team, bei dem es noch um was geht und für die anderen auch. Ich find's irgendwie respektlos, oder?
Du, also das sind Sachen, über die hat sich Uli Hoeneß, als es in der Meisterschaft noch ein bisschen spannender war, in den 2000er und 90er Jahren, ja, hat sich Uli Hoeneß regelmäßig noch über ganz andere Sachen aufgeregt.
Ja,
Stichwort Wettbewerbsverzerrung.
Bei anderen natürlich.
Ja, genau.
Ja, ja,
ich erinnere nur an das ziemlich dominante 6:1 von Werder in der Double-Saison gegen den HSV.
Richtig, ja.
Wo wir sie wirklich auch fußballerisch, ohne irgendeine Reise vorher des HSV, nach Strich und Faden in Grund und Boden gespielt haben und das Ding 6:1 gewonnen haben. Und Uli Hoeneß sich nicht zu schade dafür war, danach irgendwie öffentlich von Wettbewerbsverzerrung und Anklage an den HSV und so zu reden. Ne? Ja. Da sollen sie jetzt mal schön kleine Brötchen backen, denn Quod erat demonstrandum, aber wenn Hoffenheim das Spiel gewinnt, dann hat der Klassenerhalt von Hoffenheim in meinen Augen wirklich ein Geschmäckle durch diese Ibiza-Reise von Bayern.
Ich finde das, ey, also weiß ich nicht. Ne? Bin ja sonst ganz oft auch im Team, stellt euch mal nicht so an, aber irgendwie, das finde ich, irgendwie ist das ein arrogantes, respektloses Ding, finde ich. Okay, die haben danach Club-WM und so und haben ja alle ihre, aber trotzdem irgendwie, das muss doch nicht sein, oder?
Ja, und jetzt stell dir mal vor, irgendwie Heidenheim schraubt uns 3-0, 4-0 weg.
Ja? Was ich gar nicht für ausgeschlossen halte, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht.
Klammer zu.
ich auch nicht, aber dann wären die halt beinahe zu erwartende Niederlage von Hoffenheim gegen Bayern legit auf dem Weg zum direkten Klassenerhalt. Ja?
Ja.
Wir reden jetzt gerade davon, dass Hoffenheim 3 Punkte und 6 Tore vor Heidenheim liegt. Ja? In jeder anderen Konstellation wäre es eher unwahrscheinlich, dass das geschieht, aber nun ausgerechnet mit Bayern als Gast in Hoffenheim und mit Heidenheim gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, ist das eine Konstellation, die zumindest es nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass da noch was passiert? Ja, bin mal gespannt.
Im Hexenkessel Hoffenheim.
Ja, genau.
Ey, Mann, aber wie gesagt, man kann nur sich nochmal freuen und gratulieren dem FC St. Pauli. Dieser Punkt bei Eintracht Frankfurt am letzten Wochenende war wirklich nicht nur hochverdient, sondern absolut Gold wert. Und deswswegen können wir das hier, diese Diskussion Ibiza, Respekt, Wettbewerbsverzerrung als Randthema abhaken, weil sonst, ja, weiß ich nicht, hätte ich ein bisschen mehr Tourette gehabt in diese Richtung.
Fühle ich.
Wie wird denn das in Heidenheim? Meinst du, wir halten unsere Serie da?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich sowieso schon mal gefragt, was mache ich eigentlich als Ole Werner? Ja, also Stichwort Oliver Burke. Wir sind im Prinzip wieder in der gleichen Situation. Also das war so der erste Name, der mir einfiel. Ne? Ist das ein Spiel, wo du irgendwie schon mal, weiß ich nicht, so, also jungen Spielern nochmal irgendwie ein Zeichen sendest? Oder ist Ole Werner eher der sagt, es geht ja auch noch um TV-Gelder, da stelle ich die beste Elf auf. Der wird garantiert morgen auf der Pressekonferenz sagen, es werden wieder die besten Leute spielen, oder?
Bin ich mir gar nicht so sicher, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, wir haben ja immer vom Turnier gesprochen, ne? Unser Saisonfinal-Turnier Runde für Runde. Jetzt sind wir ausgeschieden, ja? So. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Ole die Mannschaft fragen wird. Könnte ich mir. Ja, was soll das? Wer nimmt ihm das denn jetzt ab, jetzt da noch so ein Motivationsnummer abzuziehen und die besten spielen und so, wenn es um nichts mehr geht? Also das glaubt er sich doch selber nicht und das weiß die Mannschaft doch auch, ne? Und im Prinzip könnte man sagen, ich sag mal am Computermanager, ne, an der Konsole wird man sagen, okay, es geht um nichts mehr, ich gebe jetzt den Kleinen nochmal, den jungen Spielern nochmal einen Einsatz, ne, damit die irgendwie
aber auch um Signale zu senden möglicherweise, ne, an so Spieler wie ein Jinma oder so, die sich irgendwie ja latent zu wenig gesehen gefühlt haben, mutmaßlich.
So, könnte sein, ne, so weiß man, also wenn ich das jetzt wäre, wenn ich Ole Werner wäre, ne, ich glaube, ich würde die Mannschaft fragen. Und ich glaube, ich würde schon noch, ich würde auch auf die Spieler setzen, die ich nächstes Jahr habe. Also ich würde nicht Berg von Anfang an bringen, sondern ich würde Jinma und Grüll zum Beispiel von Anfang an bringen. Ja, was auch gar nicht so damit zu tun hat, von wegen mal, die Besten müssen jetzt mal nicht, sondern es geht ja auch darum, dass natürlich auch bei unseren besten Spielern, beim Gerüst, natürlich jetzt auch die Spannung und die Motivation abgefallen ist und die natürlich nicht mehr dieselbe Spannung haben, ne? So. Ich glaube, ich würde, aber das können wir dann nochmal nachschieben, gerade die Aufstellung Ende der Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch mal andere Spieler von Anfang an beginnen.
Ich fände es ehrlicherweise auch gut.
Ja, ich würde es auch gut finden, ne? Zum Beispiel auch nochmal, ich würde gerne zum Beispiel nochmal einen Köhn sehen, wo ja immer noch die Frage ist, holen wir den oder nicht? Den würde ich zum Beispiel nochmal reinwerfen. Ich würde Grüll gerne nochmal eine Chance geben von Anfang an und auch Jinma. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so kommt.
Ja, ich fände es gut. Also ich würde mich drüber freuen. Die Frage ist halt, ob wir uns, wenigstens muss man sich mit Blick auf Mannschaften hinter Heidenheim nicht mehr irgendwie mit einem möglichen Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung auseinandersetzen, denn die können nicht mehr rankommen. So, dann bin ich mal sehr gespannt. Hoffenheim wird sich auch nicht beschweren können, denn die spielen mutmaßlicherweise gegen den wettbewerbsverzerrenden Besowski-Meister Bayern München.
Ja, die allerdings.
Bin mal gespannt.
Die allerdings auch vermutlich in Hauspantoffeln immer noch gut genug sind, wirklich, um die 6-0 wegzufielen. Ey, aber nochmal, um nochmal Saisonfazit. Wie geil ist das, dass wir mit diesen ganzen Rechnereien untenrum nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und das jetzt auch schon, seit wir wieder in der ersten Liga sind. Ich erinnere mich gerade vor einem Jahr, der Titel der Folge so ungefähr, vorletzter Spieltag, war das Breslau-Projekt. Ja. Da haben wir nämlich auch noch oben zumindest den
angeklopft, da geht letzter Spieltag. Wir haben so, wenn wir Bochum hochschlagen, dann können wir noch Conference League spielen.
Ja, so war das. So war das. Ja, der eingetupperte Europa-Traum. Okay, Transfer-Tourette, das sollten wir nochmal eben einlösen, den Titel, und da nochmal kurz drüber schnacken, ne? Denn es geht ja mittlerweile, also ich glaube, dass jetzt, oder dass der Verein, man kann ihm jetzt noch nicht vorwerfen, warum ist das noch nicht klar, warum ist dies noch nicht klar, weil natürlich abgewartet werden musste, klappt Europa oder nicht. Ja. Ne? So, weil du natürlich auf dem Transfermarkt ganz grundsätzlich, egal Werder Bremen oder Heidenheim oder Freiburg, einfach ganz anders positioniert bist, wenn du Europa erreichst oder eben nicht Europa erreichst. Du kannst andere Spieler ansprechen, du kannst andere Gehälter zahlen, du brauchst breiteren oder schmaleren Kader und so weiter. Das heißt, die wirkliche Planung kann ja im Prinzip jetzt erst anfangen, wo du weißt, wo befinde ich mich in der neuen Saison.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz hat es jetzt in den letzten Tagen irritierend viele Meldungen darüber gegeben, wen Werder alles gehen lässt, nicht verpflichtet, sich auf einen Abgang vorbereitet, und das hinterlässt bei mir, und ich bin dann ja eher Fraktion Hosenscheißer bei solchen Themen generell, wenn es darum geht, irgendwie, oha, jetzt droht aber hier nochmal der volle Umbruch. Aber da sind so ein paar Sachen dabei, die mich so ein bisschen nachdenklich zurückgelassen haben. Das eine ist eben die Deichstube, die jetzt zugegebenermaßen sehr nebulös rumraunt, ja, aber die halt eben dieses Fass aufmachen. Warum ist eigentlich der Vertrag von Ole Werner noch nicht verlängert? Geht der etwa? Der hat möglicherweise eine Ausstiegsklausel. Ja, er hat auch darüber gesprochen, irgendwann, irgendwie, irgendwo mal, dass ihn das Trainieren einer Mannschaft im internationalen Wettbewerb auch unheimlich reizen würde. Ja. Ja. Clemens Fritz bereitet sich auf alle Eventualitäten vor. Also sie malen da quasi ein Gemälde an die Wand, wo ich im Übrigen sagen muss, dass Clemens Fritz würde seinen Job nicht richtig machen, wenn er sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten würde. Und dazu gehört auch, mal zu gucken, wen man denn holen könnte, wenn Ole Werner ein unmoralisches Angebot von einem Verein bekommt, der ihn besser bezahlt und der ihm auch noch das internationale Geschäft bietet.
Ja, ja? Richtig.
Ja. Aber wir haben halt eben auch gesehen, Werder legt Duxch keine Steine in den Weg und plant nicht mehr mit ihm in der kommenden Saison, was mich angesichts der Scorerwerte von Duxch also mit großem Fragezeichen zurücklässt.
Also plant nicht mehr mit ihm ist ja auch wieder eine Formulierung, dann ist man ja schon gestrichen.
Ja, die aber zu lesen war, ne? Also die wirklich zu lesen war.
Ist doch Bullshit. Also was heißt
plant nicht mehr? Ja, das hoffe ich. Also das hoffe ich.
Also sie planen nicht mehr mit Veljkovic und Jung. Das kann man sagen, ja. Aber man kann doch, also es ist doch was anderes, wenn man sagt, Duxch oder so steht zum Verkauf oder ne, wäre ein möglicher Abgang, wenn, ist doch eine andere Formulierung als plant nicht mehr mit ihm. Das ist, also, dass nicht mehr mit ihm geplant wird, halte ich für Bullshit.
Die Überschrift lautet, Werder plant neue Saison ohne Duxch, schreibt der Kicker.
Ja, okay. Das also, ist ein Plan, aber es gibt mit Sicherheit auch einen Plan A. Ja,
da planen Don't kill the messenger. Ne? Ich sag bloß, diese Formulierung ist ja auf dem Markt. So, ne?
Ja.
Aber guck mal,
mein Tourette richtete sich auch gegen den Kicker, nicht gegen dich.
Ja, aber egal. Ne? Also für mich macht dann eher die Dosis macht das Gift. So, wir haben das oder ähnliches gelesen über Werner, Duxch, Schmied, jetzt jüngst auch vor einer Stunde erst wieder über Niklas Stark.
Ja, Agu auch schon.
Ja, genau, Agu, weil da die Gespräche stocken. Dann wird immer wieder spekuliert darüber, dass eben so Leute wie Stay und Schmied diejenigen sind, die Werder mutmaßlich am meisten Geld in die Kasse spielen würden. Ja. Mhm. Also es wird nicht so kommen, aber es werden derzeit öffentlich erschreckend viele Säulen dieses stabilen Gerüsts von Werder Bremen zur Disposition gestellt. Und ja, sie werden nicht alle verkaufen, natürlich nicht. Ne? Aber es ist einfach ein komisches Gefühl, zumindest subjektiv den Eindruck zu bekommen, dass Werder so ein bisschen die halt alle ins Schaufenster stellt.
Naja gut, okay, so, ne? Medien stellen sie ins Schaufenster, ne? Nicht Werder und so. Und das ist ja im Prinzip, was ich meinte mit Transfer-Tourette, ja, dass da plötzlich alle möglichen Namen gleichzeitig gehandelt werden und alle könnten mögliche Kandidaten sein, denn ich meine, Fakt ist ja, der Verein muss oder soll oder will einen Überschuss erwirtschaften, einen Transferüberschuss von, ich glaube, 7,5 Millionen oder so war zu lesen. Ja? Überschuss bedeutet ja auch eingerechnet der Einkäufe. Also, wenn du für 8 Millionen noch einen holst, dann musst du für 15 Spieler verkaufen, wenn wenn du diese plus 7,5 Transferbilanz auch abliefern willst, unbedingt.
Klammer auf, musst, Fragezeichen, Klammer zu.
So, was können wir als sicher festhalten, ja? Friedel hat verlängert und irgendjemand hatte doch noch, jemand Wichtiges hatte noch verlängert, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Fakt ist, es wird mindestens 1 bis 2 Stammspieler werden gehen müssen. Ja?
Weiß ich nicht. Also ich zögere, weil im letzten Winter eben ein signifikantes Angebot es angeblich gegeben hat für einen Jinma, der bei uns Ersatzspieler war, aber uns dann mutmaßlich 10 Millionen gebracht hätte.
Ja, wo aber die Situation im Sturm im Winter noch so angespannt war mit Verletzten und Dux-OP, dass wir sogar Silva noch dazu geholt haben.
Ja.
Ne?
Naja.
So, also war ein schlechter Moment. Ja, Jinma auch ein Verkauf. Also ich glaube, es können nicht alle unsere Lieblinge bleiben und gleichzeitig kommen noch drei Stars dazu. Ist nee, ausgeschlossen. Nee, ausgeschlossen. Nein, so. Wer sind die Kandidaten, die wirklich Geld bringen würden? Das sind Schmied und das ist Agu, würde ich sagen.
Ja. Stay, auf jeden Fall.
Ja, wobei der ja nun gerade erst verlängert hat, kann ich mir.
Ja, aber genau deswegen würde er Geld bringen. Also
stimmt,
wie?
Aber er muss ja auch wollen. Ne? So. Ja. Aber die beiden. Ich sehe auch Pieper als, würde ich sehr interessant finden als anderer Verein, gerade jetzt, wo er sich stabilisiert hat und noch relativ jung ist. So, aber selbst ein Dux in dem Alter hat noch ein Jahr Vertrag, der macht dir ja nicht die Kasse voll. Ne?
Nee, Dux sowieso. Nee, da sind es eher die Spieler, die du gerade genannt hast, vielleicht noch ein Zetterer.
Ja, vielleicht noch ein Zetterer. Ne? Und da wird es nämlich interessant, und Ole Werner.
Ja.
Ist vielleicht unsere wertvollste Personalie im.
Aber gesetzt den Fall, dass er eine Klausel hat, das wird ja spekuliert,
ja.
Wie hoch wäre die?
Ja.
Wie hoch ist eine Ausstiegsklausel für einen Trainer? Die sind ja in der Erfahrung sind die nicht so hoch.
Nee, ist aber auch nicht sicher, dass da ein Betrag drin steht. Ne? Ausstiegsklausel kann ja auch heißen, ne, wenn das Angebot passt, ohne dass da eine Zahl drin steht, würden wir dich raus. Also, Ole Werner hat noch ein Jahr Vertrag. Und wenn ich das richtig gelesen habe in der Deichstube, er hat noch ein Jahr Vertrag. Er hat aber in seinem aktuellen Vertrag stehen, dass er in diesem Sommer bei einem attraktiven, geilen Angebot, das er machen will, raus darf. Ja?
Ja.
Werder verlassen darf, wenn der Verein dann eine Ablöse zahlt. Stichwort Hürzeler St. Pauli letztes Jahr, ne? Wo auch dann in England Ablösen bezahlt wurden für gute Trainer.
Das macht mir ehrlicherweise deutlich mehr Angst als irgendeiner dieser Stammspieler. Ne?
Ey, absolut. Das wäre für mich der größte, also das wäre echt der größte, größerer Verlust, glaube ich auch, als jeder einzelne Spieler, ne? Und machen wir uns nichts vor, auch das hätten wir vor einem Jahr nicht gedacht. Den Markt gibt es, ne? Denn Ole Werner hat echt bewiesen, dass er, was er mit so einer Truppe, wie gesagt, wir zahlen wie ein Abstiegskandidat, ne? Was er aus dieser Mannschaft rausholen kann, dass er die kontinuierlich verbessern kann und sogar attraktiven Fußball anbieten kann. Ich glaube, der ist für andere Vereine schon interessant.
Ja, das glaube ich auch. Und da wird mir ehrlicherweise ganz anders, wenn ich mir überlege, für welche Vereine er überhaupt in Frage käme.
Ja. Auch die Frage, wo er hingehen würde. Ne?
Ja, genau.
Ich glaube nicht, dass er irgendwie zu Hoffenheim gehen würde oder so.
Ja, ich weiß es nicht. Meinst du nicht?
Okay, hoffen wir mal, dass die absteigen.
Ja, genau.
Nee, aber
genau.
Mal ganz grundsätzlich ist, glaube ich, schon Ole Werner sowas wie Tafelsilber geworden, wie Romano Schmid zum Beispiel oder so.
Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall immens wichtig für die Entwicklung, die dieser Verein genommen hat. Wenn du den Trainer tauschen müsstest, nimmst du halt eines der wichtigsten Teile aus diesem Konstrukt raus.
Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, funktioniert ein Ole Werner auch in einem Verein, der ihn nicht machen lässt. Ja, und der ihn nicht in so eine Wohlfühlblase einpackt, ne? So wie es in Kiel war oder in Bremen. Also so ruhig und beschützt. Und vertrauensvoll kannst du ja auch nicht.
Aber Ole Werner wäre nicht der erste Trainer, der das falsch einschätzt. So, ne? Also das haben wir schon ganz oft gesehen. Also, dass Trainer sich in einer Abenteuerlust aus ihrem gemachten Nest herausbewegen und kläglich scheitern.
Ja, was ja auch schon Spielern passiert ist.
Ja, genau, genau. Ne? Also das gehört vielleicht auch zum Persönlichkeitsprofil in diesem Haifischbecken-Profifußball, dass du immer so eine gewisse Überzeugung von dir selbst auch brauchst. Mhm. Aber ich bin in der Einschätzung komplett bei dir, weiß lediglich nicht, ob Ole Werner auch so so geerdet ist, dass er auf die Chance auf sportlich größeren Erfolg verzichtet, um des ruhigen Arbeitens willen.
Weißt du? Ja, das kann sein. Oder Werder müsste ihm zumindest die Chance bieten oder die Möglichkeit aufzeigen, dass er auch bei uns weiter oben anklopfen kann, was Europa zum Beispiel angeht. Ja. Ne? Ich glaube,
ja, genau. Und ich glaube, das ist genau das, was auch so im Subtext, was seine Message an die Verantwortlichen bei Werder ist. Ne?
Fass die mal zusammen, bitte.
Naja, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass seine Position halt schon ist, auch Stichwort, wir zahlen hier wie ein Abstiegskandidat, ja, dass er sagt, ich bin gerne hier, ich arbeite gerne mit dieser Truppe zusammen, das macht mir irre Spaß, aber ich brauche eine Perspektive und ich will nicht, dass die Erfolgsaussichten dieser Mannschaft von vornherein gedeckelt werden, ja. Weil ihr immer wieder aufs Neue, keine Ahnung, zu konservativ wirtschaftet oder zu starke wirtschaftliche Verpflichtungen eingegangen seid, die uns immer wieder daran hindern, uns weiterzuentwickeln. Ja. So, das muss man, glaube ich, gemeinsam entwickeln. Und dazu gehört halt dann wahrscheinlich eben auch die Art und Weise, wie sie Ole Werner beispielsweise auch bei Transfergeschichten mitreden lassen. So, ja. Und wie stark er auch Einfluss nehmen kann auf die Gestaltung des Kaders. Spoiler, die Tatsache, dass wir über einen Abschied von Duxch sprechen, spekuliert wird über Stay und Schmid, die möglicherweise signifikant Geld in die Kasse spülen könnten, das kann einem Trainer wie Ole Werner nicht gefallen. So, ne? Also dieses drohende Szenario, was damit einhergeht. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass er erstmal diese Drohkulisse auch für die Verantwortlichen aufbaut und sagt, ich unterschreibe die ersten einen Vertrag, wenn ihr mir versichern könnt und ihr mir aufzeigt, dass ich nicht von null wieder anfangen muss.
Ja, ja. So. Stimmt, hast du völlig recht, aber auch da spielt natürlich das Argument eine Rolle, man musste jetzt erstmal abwarten, Europa oder nicht.
Ja, total.
Ne? Klar, und ich glaube auch, dass er realistisch genug ist, zu wissen, dass bei einem Verein wie Werder, das ist halt wie bei jedem Verein eigentlich, da ist Werder keine Ausnahme, dass Spieler teuer verkauft werden müssen, wenn die Angebote kommen.
Ne? Ja, außer bei Hoffenheim und solchen Clubs. Ne? Deswegen habe ich halt kurz gezögert, als du meintest, zu Hoffenheim geht der nicht. Ist ja die Frage, ob ihn sowas reizt. Ne?
Ja, gut, wenn du dir anguckst, dieses Chaos da in dem Verein, wie viele Trainer die verschlissen.
Ja,
anderes Thema. Gut, ist Spekulation, aber ganz grundsätzlich weiß der natürlich, ohne Abgänge auch von guten Spielern, Augen auf bei der Berufswahl, das gehört nun mal dazu.
Ja,
ne? So gleichzeitig hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, dich in der Breite so zu verstärken, dass du deine eigene Idee von Fußball auch mehr implementieren kannst durch neue
Spieler. Das braucht halt auch Zeit, ne? Ja,
das stimmt. Und das wirklich, was uns, glaube ich, in die Karten spielt, er hat zwar noch ein Jahr Vertrag, das Ziel muss ja sein, Vertrag musst du ja jetzt nicht vor den Sommerferien verlängern. Du kannst ja auch mit dem gültigen Vertrag in die neue Saison gehen. Wichtig ist ja nur, dass jetzt in dieser kurzen Zeit jetzt nicht noch ein Angebot kommt. Ne?
Ja, so, aber du
weil
hast
ich glaube
natürlich
nicht,
medial
dass der
ein Thema die ganze Zeit.
Ne? Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass er im August dann noch weggeht oder im Juli oder so. Das macht ja für den neuen Verein keinen Sinn und Werder kann ihn auch schwer rauslassen. Also ich glaube, die Frage Ole Werner, bleibt er oder geht er, entscheidet sich in den nächsten 3 Wochen. Zumindest für die nächste Saison, ne? Was danach
ja,
ist.
Ja, das wäre auch wichtig. Das sehe ich auch so. Also das wäre auch wichtig, glaube ich, dass man da früh Klarheit hat. Also die Front sollte geklärt sein, bis die Spieler aus dem Urlaub wieder da sind.
Ja.
Spätestens. So.
Aber ich glaube auch alleine dadurch, dass das öffentlich diskutiert wird, ob dieser talentierte, junge, hoffnungsvolle Trainer, Ole Werner, dass der bei anderen Vereinen auf dem Zettel steht und was der wohl an Ablöse bringen könnte. Ich glaube, damit ist diese Legende, Ole Werner raus, der kann es nicht, bringt dem Verein nicht was, ist, glaube ich, damit endgültig widerlegt. Ich glaube, wir können dürfen oder manche müssen einfach hinnehmen, ey, wir haben da einfach einen richtig guten Mann gezogen.
Ja, und es ist in dem Kontext auch das Normalste von der Welt, dass der bei anderen Vereinen auf dem Zettel steht. Ja, genau deswegen.
Ja. Ja,
weil er ein guter Trainer ist, der jetzt 3 Jahre hintereinander bewiesen hat, dass er in einem Verein mit begrenzten Mitteln das Team kontinuierlich weiterentwickeln kann.
Ja.
Ja, man kann das gut finden oder nicht, aber das ist ja Fakt. Das kann man ja ablesen. So, und so. Deswegen tut Werder gut daran, es zu tun. Ich will nur noch einen Satz dazu sagen, und dann sind wir wieder beim Thema Außendarstellung. Mhm. Ja. Ich halte es halt, ich bin da auch bei dir, ne? Die Medien stellen die Spieler ins Schaufenster und den Trainer ins Schaufenster. Aber Werder tut nicht alles, um es zu verhindern, indem sie Peter Niemeyer quasi zu jeder Personalie fragen und er sich auch zu jeder Personalie äußert. Und zwar immer mit diesem gleichen Mantra, ja. Grundsätzlich müssen wir uns allem öffnen. Ja, aber so fängst du das natürlich nicht ein, diesen
Eindruck. Nee, aber was ist denn die Alternative? Zu dem sage ich nichts?
Nein, Mann, das weißt du doch mal. Thomas, du arbeitest in den Medien.
Ja, aber deswegen ja.
Die Alternative ist doch ganz normal zu sagen, also grundsätzlich ist Werder immer darauf aus, eine schlagkräftige Truppe fürs kommende Jahr zusammenzustellen. Ja. Das bedeutet auch, dass wir nicht x-beliebig viele Leistungsträger verkaufen können und wollen. Ja. Aber bei jeder einzelnen Nachfrage zu sagen, ja, wenn da was kommt, dann hören wir uns das an und so. Natürlich wappnen wir uns für den Ernstfall. Du kannst das einfach offensiver verteidigen.
Ja, sag mal wie, das frage ich mich, weil mein Medienerfahrungsreflex ist nämlich, wenn du sagst, den Namen, da will ich jetzt nicht auch schon wieder das dazu sagen oder das kommentieren, dann machst du ja medial noch größeres Fass auf, weil dann gehen die Spekulationen ja erst richtig los. Warum äußert er sich nicht?
Du sollst ja nicht sagen, dazu sage ich nichts. Du sollst einfach nur sagen, uns ist schon klar, dass ein Spieler wie Niklas Stark eine ganz wichtige Säule in diesem Konstrukt ist und deswegen wird Werder Bremen sein Bestes tun, um da eine Einigung zu finden, weil wir gerne mit Niklas weiter zusammenarbeiten wollen. Das ist ja ein anderes Statement, als zu sagen, ja, also die Gespräche haben noch nicht angefangen, wir müssen dann auch mal gucken, wie das so im Gesamtkonstrukt sich irgendwie ergibt. Also, ne, also es gibt ja zwischen den beiden Extremen dieses Spektrums gibt es ja auch noch viele Nuancen, die ein bisschen deutlicher machen, dass Werder schon auch daran interessiert ist, eine bestimmte Klasse von Spielern zu halten. Mhm. Und dazu, da musst du ja nicht in Delulu-Land unterwegs sein, sondern du kannst ja signalisieren, klar wissen wir, dass starke Spieler auch Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt wecken, aber unsere Bestrebung ist es, auch nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe beieinander zu haben.
Ja. So. Verstehe, was du meinst. Möchte aber, ja, das ist natürlich auch irgendwie undankbar, dass Rolle für so Leute wie Niemeyer oder Fritz, ne, dass da sich irgendein gelangweilter Redakteur oder häufig ja eine KI irgendein Transfergerücht ausdenkt, wonach du dann.
Meinst du, wie das über Ole Werner?
Könnte sein, weiß ich, aber ne, dann wirst du da jedes Mal nachgefragt und dann leierst du da halt immer deinen Satz runter und du willst dich natürlich auch nicht angreifbar machen, indem du dann zu sehr sagst, wir wollen ihn unbedingt behalten und dann geht er doch und dann heißt es, aber ihr habt doch gesagt, ihr wollt.
Du weißt, das ist mein Lieblingsthema und du weißt auch gerade mit, wie repräsentiere ich den Verein nach außen, ist das eine extrem subjektive Geschichte und die machen ihr Ding so und es wird auch alles abgesprochen sein, alles cool. Ich würde es mir halt einfach anders wünschen, um auch zu signalisieren, ey, wenn ihr schon unsere Leistungsträger haben wollt, dann nicht kampflos und dann wird es auch teuer.
Ja, so. Absolut und ich weiß noch eins, du hast völlig recht.
Ja, zumindest teilweise.
Du
und manchmal.
Hast völlig recht, aber ganz allgemein, wie gesagt, nicht jedes Transfergerücht, da muss man sich gleich in die Hosen machen. Ne?
Ich schon. ich mache mir immer so
voll. Es sind mittlerweile nicht mehr nur 3 Zeitungen, die jeden Tag was voll machen müssen in der Sommerpause, sondern auch noch gefühlte 26 Internetportale, die alle voneinander abschreiben.
Ja.
Ne? Oder das kopieren oder wie gesagt häufig wirklich ohne Scheiß KI Transfergerüchte zusammensetzt und automatisch generiert. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Insofern, ja.
Ich würde mich dafür aussprechen, unsere Hörerinnen und Hörer mit dieser Vision einer digitalen Dystopie aus dieser Folge zu entlassen, denn ja. ich muss gleich nochmal wieder an den Schreibtisch.
Ja.
Aber wir sind ohnehin ja auch an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt eigentlich erstmal auch für den Moment alles besprochen haben, oder? Ja,
wir haben so viel gequatscht, Entschuldigung dafür.
Ja. Es tut uns leid, aber auch irgendwie nicht. Jetzt haben wir noch ein Spiel am Samstag, 15:30 in Heidenheim. Das nehmen wir dann zum Anlass, danach nochmal den Full Recap zu machen. Wie der genau aussieht, auch saisonrückblickstechnisch, das werden Thomas und ich noch in Ruhe besprechen. In irgendeiner Form wollen wir das ja sicherlich auch nochmal mit unserer Brauerei-Nummer Ende des Monats verbinden. Aber wie genau, das überlegen wir uns noch.
Der Termin steht, haben wir schon erklärt, 31.05. Scheichinnen und Scheichs dürfen hier sich melden, wenn sie dabei sein wollen. Ein paar Leute haben wir schon auf der Gästeliste. Wird bestimmt großartig, da bin ich ziemlich
super
sicher.
Lustig.
Buch der Wahrheit, Bier der Wahrheit. Übrigens, wenn ich das mal sagen darf, im Buch der Wahrheit ein Hottake von mir, aus dem Ministry of Title Finding, irgendwann, glaube ich, aus dem Herbst, wo ich schon gesagt habe, der teuerster Abgang könnte Ole Werner werden.
Ende der Saison. Aber ich glaube, dass dir der Hot Take nach wie vor um die Ohren fliegen wird.
Das hoffe ich sehr und ich möchte dafür ausgelacht werden am 31.05. beim Bier der Wahrheit. Ihr Lieben, ey.
Und
wir
genau
haben
das sollte der letzte Satz dieser Folge sein. Ja,
Möchtest du ihn haben, den letzten Satz?
Nein, du hast ihn gerade gesagt, ich würde hier dann, sofern du nicht noch unbedingt etwas loswerden wolltest, hier in der Tat die Schleife dran binden.
Es wird höchste Zeit, alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank, sehr tapfer. Ein schönes letztes Spiel in Heidenheim an diesem Wochenende. Ja, und dann beginnt die Werder-lose Zeit, aber nicht die Wurm-Podcast-lose Zeit.
Das ist wohl wahr und rate die Aufstellung und die Tipps gibt es dann wie immer über Social Media Ende der Woche.
Ja.
Mein Lieber, es hat mir wieder großartigen Spaß gemacht. Euch allen da draußen noch eine gute Restwoche und müssen wir die Daumen drücken fürs Wochenende? Irgendwie ja, weil es halt Werder ist, ne? Aber wir hören uns wieder danach und halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Seid euch gewiss, einen großen Recap für die Saison wird es auf jeden Fall geben und der wird positiv ausfallen, da bin ich mir ziemlich sicher.
So, das war Transfer-Tourette. Jetzt ein bisschen baumeln lassen am letzten Spieltag. Und gut in die neue Woche kommen. Danke fürs Hören, ihr Lieben.
Macht's gut, ciao.